Frisch serviert, der Steuerpodcast.
So, dann darf ich alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben heute den 18. Juli 2025. Das ist gleich noch wichtig für unser erstes Thema. Da haben wir nämlich wieder was ganz Aktuelles dabei. Und es wird deswegen auch wieder ganz neu frisch serviert. Frisch serviert wird heute, wie wir das auch kennen, einmal von Christian Käse. Hallo Christian.
Servus Arne.
Dann ist mit dabei die Kerstin. Hallo Kerstin, Kerstin Holz.
Hallo zusammen.
Und Ronald Geppert. Hallo Ronald.
Hallo.
So, und frisch serviert. Ich muss eingangs noch ganz kurz eine lustigen Kommentar noch machen. Ich habe diese Woche meine Familie besucht oder meinen Bruder mit seiner Familie besucht. Und mein Neffe hat dann mich gefragt, was für einen Podcast ich mache. Und ich habe gesagt, das ist ein Podcast, der heißt Frisch serviert. Da hat er mich gefragt, ob das ein Podcast über Kochen sei an der Stelle. Das ist mir also gar nicht aufgefallen. Also das müssen wir vielleicht mal als Sonderausgabe irgendwie aufmachen. Wobei ich mir die Frage gestellt habe, wie das eigentlich geht. Man hört ja nur und schmeckt gar nicht. Aber das nur so als Seitenbemerkung. Ja, wir sind heute nochmal dabei und wollen vor der Sommerpause, das ist nämlich heute wirklich die letzte Folge, ich habe sie mehrfach angekündigt, heute aber wirklich etwas natürlich über aktuelle Entwicklungen darstellen. Wir haben heute eine schöne Themenauswahl dabei und zwar zum einen wollen wir darüber reden, was der BfH entschieden hat. Drei spannende Entscheidungen. Einmal der sechste Senat zur Substitute Tax Klausel, wo es um die Frage geht, ja, kommen wir noch zu, aber Arbeitslohn, Nichtbesteuerung und eine ganz spezielle Regelung in den Niederlanden, das gucken wir uns an. 2022 ASCG vom 9. Senat eine Entscheidung und dann Einlagen der Anteilseigner. 8. Senat, vergessene Einlagen, auch ganz spannendes Urteil. Also heute ein bisschen Rechtsprechung, aber eingangs anfangen wollen wir mit der Mindestbesteuerung. Das lässt uns also nicht los. Wir haben da zweierlei neue Entwicklungen, die wir darstellen wollen. Einerseits haben wir natürlich den Herrn Merz, Christian, ne, der hat sozusagen jetzt vor kurzer Zeit verkündet oder hat das verkündet, dass die Mindestbesteuerung in Deutschland es gar nicht mehr geben soll. Was ist da passiert? Vielleicht vorab, dann komme ich zum zweiten Teil.
Er war in Bayern zu Besuch und es ist ja bekannt, dass die Bayerische Finanzverwaltung und das Bayerische Finanzministerium jetzt nicht der größte Fanclub ist der Mindestbesteuerung. Haben sich auch schon öffentlich dagegen positioniert, wie auch die Hessen, und für die Abschaffung geworben. Und auf der Zugspitze, wahrscheinlich nach der dritten Maß, haben dann Söder und Füracker den Merz überzeugt gehabt, dass das eine ganz blöde Geschichte ist mit der Mindeststeuer. Insbesondere jetzt nach der Vereinbarung der G7-Staaten, wo die amerikanischen Konzerne vom Haken gelassen worden sind. Wir hatten ja darüber auch schon gesprochen hier in der Runde. Und tatsächlich ist da ja auch ein Wettbewerbsnachteil für die europäische Industrie. Und Merz hat dann, man kennt ihn, sich auch schnell positioniert und hat gesagt, das Ding hat jetzt keine Zukunft mehr, das muss erstmal ausgesetzt werden. Das ging ja dann auch, würde man sagen, nicht wirklich breitflächig durch den Äther, weil das Interesse der breiten Medien an Pillar 2 ist ja überschaubar. Aber es waren dpa-Meldungen dazu draußen. Dummerweise, ich habe schon mir die Hände gerieben und gedacht, ein Traum. Die deutsche Politik hat endlich ein Einsehen, während wahrscheinlich bei euch bei PwC schon Tränen über einige Gesichter gerollt sind und man sich überlegt hat, was machen wir jetzt mit den ganzen Leuten, die keinen Pillar 2 mehr beraten können. Aber so schnell geht es ja nicht, weil am nächsten Morgen müssen der Kanzler und Klingbeil, der Finanzminister, gefrühstückt haben. Und dann wurde das auch schon wieder so ein bisschen eingefangen. Das heißt, Klingbeil hat sich geäußert und gesagt, er und der Kanzler liegen voll auf einer Schiene. Deutschland hält an der Mindestbesteuerung fest. Das ist ein wichtiges Instrument. Und man wird weiter darauf hinwirken, dass die global ausgebaut wird und weiterentwickelt wird. Das ist der Stand. Tatsächlich ist das aber auch ja nur ein weiterer Schritt in der Kette, die eigentlich losgetreten wurde dieses Jahr im Januar mit Präsident Trump, der den OECD Global Deal gekündigt hat. Dann in den angekündigten Vergeltungsmaßnahmen, dieser Section 899, über die wir auch berichtet hatten, der G7-Vereinbarung. Und es geht also munter weiter in der Richtung. Und da passt jetzt, glaube ich, auch die zweite Entwicklung vom gestrigen Tag dazu. Arne, die Vorlage zum EuGH, ne?
Ja, es gibt aus Belgien eine Vorlage vom 17. Juli 25. Deswegen war also auch hier das Datum, was ich eingangs gesagt habe. Wir sind also wirklich heute sehr, sehr tagesaktuell, nahezu tagesaktuell. Die Vorlagenfrage kommt hier vom Verfassungsgerichtshof aus Belgien und betrifft natürlich die Umsetzung der Richtlinie in Belgien. Und es stellt sich eben die Frage, in welcher Form hier also ein Verstoß gegen Unionsrecht vorliegt, insbesondere bezüglich der Sekundärergänzungssteuer. Und ja, wir haben das ja in Belgien in der Vergangenheit schon häufiger gesehen. Tag 6 beispielsweise ist so ein Stichwort, wo aus Belgien schon einige Vorlagen auch kamen und auch Richtlinien an der Stelle geprüft werden. Und ja, hier kommt also der Gerichtshof auch eben in seiner Vorlagenfrage dazu, dass er anhand verschiedener Kriterien eben in Frage stellt, ob hier wirklich also an der Stelle ein Verstoß gegen Unionsrecht eben vorliegt. Und die Vorlage wird jetzt hier eben erfolgen, muss man sagen, ist schon so für mich jetzt unerwartet gewesen, dass man jetzt also doch so schnell hier so eine Vorlagenfrage sieht. Belgien wäre vielleicht sogar ein heißer Kandidat gewesen mit rund der DAX-6-Richtlinie. Also formell ist es jetzt so, dass die Richtlinie dementsprechend im Rahmen dieses Vorabentscheidungsverfahrens eben einer Untersuchung unterliegt. Und dann kommen natürlich, wenn man weiter ein bisschen nach vorne schaut, für den Fall, dass man davon ausgeht, dass dort ein Verstoß eben vorliegt, kommen spannende Fragen natürlich für den deutschen Rechtskreishof, was das rechtlich dann auch an der Stelle bedeutet, weil wir natürlich eine Umsetzung jetzt hier im deutschen Gesetz auch an der Stelle haben, ausgehend auf einer Richtlinie. Da stellt sich natürlich immer dann die spannende Frage, welche Bedeutung das dann haben kann, wenn man also im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens eine unilaterale Umsetzung erreicht, weil wir natürlich zunächst den belgischen Rechtskreis sowieso nur im Blick haben oder dann eben allenfalls die Richtlinie. Und dann stellen sich natürlich schöne Folgefragen. Aber Christian, was du natürlich richtigerweise sagst, wenn jetzt unterstellt, man käme dazu, dass es unionsrechtliche Probleme auch dort durch den EuGH gesehen werden, stellt sich natürlich schon politisch die Frage, ob man hier wirklich noch weiter daran festhalten kann. Also deswegen in dieser Woche, muss man sagen, kam schon knüppeldick für die Mindestbesteuerung an der Stelle. Trotzdem muss man immer noch sagen, wir sind auch in Deutschland derzeit so, die Richtlinie gilt oder das deutsche Gesetz gilt auch weiterhin. Das ist ja das Problem. Christian, ihr habt wahrscheinlich auch noch nicht jetzt gesagt, wir hören auf, dort die Mindestbesteuerung zu rechnen, vermute ich mal. Ne? Da täusche ich das, täusche
mich da. Spaß und jetzt sind wir gerade so dabei, uns einzugrooven. Natürlich machen wir da gerne weiter. Du weißt, wir haben 30.09. als Wirtschaftsjahresende. Das heißt, für uns, wir sind jetzt im ersten Jahr drin. Ja. Und mit dem Vorlauf, da würde ich mal sagen, passiert erstmal politisch nichts, was einem hinreichende Sicherheit geben könnte, interne Arbeit mal einzustellen. Plus, es gibt ja QDMTTs und dann auch noch ein Leben außerhalb der EU. Südkorea hat eine Vollumsetzung, da sind wir aktiv. Japan hat das, Australien, Kanada und dann halt QDMTTs in einigen Ländern. Das heißt, jetzt damit aufzuhören, das kann man erstmal knicken.
Also dann freuen wir uns nach der Sommerpause von einem Erfahrungsbericht, wie das Rechnen vom Jahresabschluss aussieht. Gehen wir mal in den nächsten Teil, BfH-Urteil. Ronald, ich glaube, du bist der mit deinem ersten Teil, der vorgesehen ist, ne?
Genau, ja. Dann jetzt mal down to earth, weg von den Krokodils- oder Freudentränen, ob der Nichtabschaffung der Pillar-2-Richtlinie. Stichwort erstes BfH-Urteil, was wir jetzt heute besprechen wollen, ist die sogenannte vergessene Einlage. Worum ging es da? Also da ging es um eine Einlage in eine Kapitalgesellschaft, und zwar in Höhe von 10 Millionen Euro. Und wie das Leben so spielt, wurde die gesonderte Feststellung des steuerlichen Einlagekontos in der Höhe von 10 Millionen Euro ist nicht durchgeführt worden. Das heißt, das Einlagekonto wurde mit null festgestellt. Und was ist dann passiert in der Folge? Man hat dann diese 10 Millionen Einlage genommen und hat sie ins Nennkapital gepackt, also eine Nennkapitalerhöhung vorgenommen und infolgedessen dann eine Nennkapitalherabsetzung mit einer folgenden Auskehrung. Und die Frage war, ist denn eigentlich der Umstand, dass diese ursprüngliche Einlage nicht im Einlagekonto gesondert festgestellt worden ist, führt das zu einem Sonderausweis in dem Moment, wo das ins Nennkapital gepackt wurde? Die herrschende Meinung oder wohlherrschende Meinung und auch die Vorinstanz war der Auffassung, wenn die Einlage nicht im Einlagekonto erfasst ist, dann ist es sozusagen keine Einlage, mit der Folge, dass sozusagen bei der Nennkapitalerhöhung ein Sonderausweis entsteht, was ja wiederum dazu führt, wenn man das dann wieder auskehrt, dass eine steuerpflichtige Ausschüttung ist. Der BfH hat jetzt entschieden, nein, Freunde, das ist nicht so, denn eine Einlage im Sinne von 28 KStG ist nicht davon abhängig, ob eine Feststellung des Einlagekontos stattgefunden hat, sondern es geht im Grunde genommen nur materiell darum, ob das wirklich eine Einlage des Gesellschafters war. Das war so. Das heißt, der Umweg über das Nennkapital hat dann sozusagen die vergessene Feststellung geheilt, weil ja das Charmante ist ja, wenn ich sozusagen Nennkapital herauf und herabsetze, die Herabsetzung geht ja dann automatisch übers Einlagekonto. Das heißt, man konnte faktisch jetzt auch, wenn man mal so ein bisschen aus Unternehmens- oder Beratungssicht drauf guckt, wenn man das mal vergessen haben sollte, kommt ja durchaus mal vor, dann kann man sozusagen über den Umweg über das Nennkapital die vergessene Einlagekontofeststellung faktisch heilen, weil ja dann die Herabsetzung übers Nennkapital geht. Das ist, glaube ich, die wichtige Message hier aus diesem Urteil. Ich weiß nicht, Arne, Christian, Kerstin, ob ihr dazu noch eine Meinung habt. Bitte.
Ja, das ist, glaube ich, interessant, einfach mal im Blick zu haben an der Stelle, würde ich denken. Ne? Also für den Fall der Fälle, dass so etwas mal irgendwo hochkommt, dann kann man das natürlich sich mal überlegen. Ich meine, natürlich stellt sich immer dann die Frage, wenn man das bewusst macht, ist das missbrauchsanfällig an der Stelle? Da hat man jetzt nicht zugehört an der Stelle. Christian verzieht schon leicht das Gesicht an der Stelle, aber die Fragen kommen natürlich dann sofort immer hoch an der Stelle.
Bei Missbrauchsanfälligkeit, dann muss ich immer einen Mundwinkel runterziehen, der fällt von allein.
Achso, fällt das mal automatisch runter. Sagen wir mal so, auf jeden Fall ist Verminderung der Leistungsfähigkeit, glaube ich, auf jeden Fall geboten. Ich meine, man muss dazu sagen, das Feststellungsverfahren hat auch nur eine besondere Funktion natürlich, um über Jahre hinweg das nachzuhalten und natürlich auch für Rechtssicherheit zu sorgen. Das heißt aber natürlich nicht, dass im anderen Kontext nicht ein anderes Verfahren gilt, würde ich einfach denken. Also so gesehen ist es, glaube ich, einfach nur, auch meine ich, eine konsequente Rechtsanwendung an der Stelle. Und wenn eben, ich sage mal, in anderen Bereichen die Notwendigkeit nicht gesehen wird, dann ist das eben so. Vom Hintergrund des Leistungsfähigkeitsprinzips, glaube ich, richtig ist das auf jeden Fall, dass man nicht plötzlich diese Einlagen zu einer Besteuerung macht, weil man da diesen Antrag, ich sag mal, vergessen hat an der Stelle. Von daher fand ich die Entscheidung so gesehen auch eigentlich nachvollziehbar. Also von daher, müssen wir mal schauen, wie die Verwaltungsseite ich meine umgeht. Aber deswegen wäre das so meine Bewertung. Ich gucke mal, Christian, Kerstin, was ihr noch dazu sonst sagt. Also spannendes Urteil, würde ich sagen. Gehen wir zum nächsten Fall. Kerstin, es geht weiter. Wieder der BFH.
Das war der 6. Senat. Es geht um die Subject-to-Tax-Klausel im DBA Niederlande. Das Aktenzeichen ist hier römisch 6, R29/22. Kurz zum Sachverhalt. Wir hatten also einen Arbeitnehmer, der in Deutschland wohnhaft war und in den Niederlanden gearbeitet hat und da täglich gependelt ist. Und die Arbeitgeber haben in den Niederlanden ein Wahlrecht, wie sie solche zusätzlichen Kosten, dann nennt sich extraterritoriale Kosten, zum Beispiel hier für die täglichen Fahrten oder an anderen Fällen auch beim Umzug, wie man die erstatten kann. Einmal in Höhe entweder der tatsächlichen nachgewiesenen Kosten oder die zweite Möglichkeit ist die sogenannte 30%-Regelung. Die hat der Arbeitgeber in dem Streitfall eben auch angewandt, dass 30% des Arbeitslohns steuerfrei erstattet werden. Und dann stellte sich eben die Frage, ob Deutschland bezüglich dieses erstatteten Teils gegebenenfalls ein Besteuerungsrecht hat. Was sagen die Regelungen im DBA dazu? Nach dem Verteilungsartikel, das ist ja Artikel 14, kann der Tätigkeitsstaat, in diesem Fall Niederlande, auch besteuern. Und beim geteilten Besteuerungsrecht muss man ja dann im Methodenartikel weiterschauen. Das wäre hier Artikel 22.1 für Deutschland als Ansässigkeitsstaat. Grundsätzlich wären Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit freigestellt. Aber es gibt eben diesen Subject-to-Tax-Vorbehalt, die Rückfallklausel, dass die Freistellung nur greift, wenn die Einkünfte tatsächlich in den Niederlanden besteuert werden. Und das war jetzt die Frage, sind die Einkünfte in den Niederlanden voll besteuert oder führt die Erstattung von 30% des Arbeitslohns zu einem anteiligen Rückfall? Und das haben SG und BFH auch anders ausgelegt. Das SG, das ist das SG Düsseldorf, ein Urteil aus 2022, hat die 30%-Regelung nämlich als Steuerbefreiung qualifiziert und nicht als pauschalen Werbungskostenabzug, sodass anteilig das Besteuerungsrecht nach Deutschland zurückgefallen ist. Oder ich erinnere mich, als wir über das SG-Urteil gesprochen haben, hast du gesagt, das hätte man auch anders lösen können. Und der BFH hat das jetzt in seinem Urteil anders gelöst, hat erst ein paar allgemeine Ausführungen gemacht, was dann eine tatsächliche Besteuerung im Ausland, was das erfordert. Das ist nämlich der Einbezug in die steuerliche Bemessungsgrundlage im Ausland. Es ist nicht erforderlich, dass eine Steuerzahllast entsteht. Da kann man jetzt an Verlustverrechnungen, an Grundfreibeträge oder Ähnliches denken. Und eine tatsächliche Besteuerung, das ist ganz spannend in Rand Nummer 18, wer das nachlesen möchte, liegt auch vor, wenn die ausländischen Einkommensermittlungsvorschriften anders sind oder wenn eben die steuerfreie Erstattung von Aufwendungen wie eine partielle Nichtbesteuerung wirkt. Und in Abgrenzung dazu sagt der BFH in seinen Entscheidungsgründen auch noch, was eine Nichtbesteuerung ist. Und von einer tatsächlichen Nichtbesteuerung sei auszugehen, soweit im Ausland nach nationalem Recht die Einkünfte nicht besteuert werden können, vor allen Dingen, weil diese nicht steuerbar sind oder sachlich steuerbefreit oder der Steuerpflichtige persönlich steuerbefreit ist oder auch noch aus anderen Gründen eine tatsächliche Besteuerung unterbleibt, zum Beispiel Verzicht oder Erlass der Steuer oder dass die Finanzverwaltung gar keine Kenntnis von den Steuereinnahmen hatte. So, und der BFH hat jetzt diese 30%-Regelung nach diesen allgemeinen Ausführungen eben qualifiziert, und zwar anders als das FG. und sagt, diese 30%-Regelung wirkt eben nicht wie eine persönliche und sachliche Steuerbefreiung, sondern eher wie ein Freibetrag oder eine steuermindernde Vorschrift zur Einkommensermittlung. Das ist also eine aufwandsentlastende Steuerfreistellung. Das ist hier, glaube ich, das richtige Stichwort. Und es sei nur eine andere Technik, ob der Steuerpflichtige jetzt für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage die tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt oder die Bemessungsgrundlage sich nicht um diese steuerfreien Erstattungen erhöht. Dann wurden noch zwei andere Aspekte diskutiert, nämlich dieser pauschale Ansatz. Aber auch in der Pauschalität sagt der BfH, nein, es liegt hier immer noch eine aufwandsbezogene Erstattung vor. Also es ist unschädlich, dass es pauschal ist. Und es ist auch nicht relevant, ob es vergleichbare Regelungen im deutschen Steuerrecht gibt oder ob vielleicht pauschale Abzüge auch geringer im deutschen Steuerrecht seien als im niederländischen. Also es bleibt insgesamt bei der Steuerfreistellung der gesamten Einkünfte. Die Subject-to-Tax-Klausel findet in diesem Fall keine Anwendung. Es kommt nicht zu einem Rückfall des Besteuerungsrechts. Allerdings ist natürlich der Progressionsvorbehalt zu berücksichtigen. Auch zu diesem Urteil, Ronald, haben wir schon gesprochen. Und ich glaube, alle Aspekte zur Subject-to-Tax-Klausel sind damit noch nicht klar, oder?
Genau, aber bevor wir darauf eingehen, wollte Christian, glaube ich, noch mal aus der Praxis was zum Thema Expertbesteuerung in den Niederlanden berichten.
Ja, ich weiß nicht, ob jeder mit dieser 30%-Regelung so vertraut ist. Wir haben da einige Fälle. Das ist, ich glaube, auch insofern komplett auf der Linie, wie der BfH das eingeordnet hat. Das ist eine Regelung, die ist beschränkt auf 5 Jahre erstmal und setzt voraus, dass ich einen Arbeitnehmer habe, der aus dem Ausland angeworben ist und spezifische Fachkenntnisse mitbringt, die in den Niederlanden nicht vorhanden sind oder kaum verfügbar sind. Das heißt, da muss der Arbeitgeber Nachweis bringen. Und natürlich muss der Arbeitnehmer dann auch bei einem niederländischen Arbeitgeber beschäftigt sein. Und die 30% haben das Ziel, da passt das auch zu der 5-jährigen Beschränkung, die Kosten abzudecken, die so ein Delegate oder Entsandter eben hat. Und die sind natürlich gerade mit dem Umzug in den ersten Jahren deutlich höher. Und irgendwann hat man sich ja dann eingelebt oder geht eben wieder zurück. Also insofern passt das. Da waren auch Änderungen zu erwarten. Das wollte eigentlich die Niederlande stufenweise reduzieren, von 30 auf 20 auf 10%. Man hat jetzt aber das doch nochmal umgedreht. Und für 25 und 26 bleibt es bei 30%. Ab 27 wird allerdings dieser Betrag auf 27% abgesenkt. Da hat man sich wahrscheinlich von einer numerischen Alliteration leiten lassen.
Also ich finde das auf jeden Fall ein spannendes Urteil. Ronald, bevor du einsteigst und nochmal die offenen Punkte feststellst, wollte ich nur nochmal hier noch vielleicht Gedanken noch teilen, dass ich das insofern spannend finde, weil die Atomisierung jetzt so ein bisschen durch die Hintertür wieder fast kassiert wird, habe den Eindruck, zwischen Teilbereichen. Ja, bis dato ging man aber davon aus, vielleicht muss ich da so eine Art Schattenrechnung in Teilbereichen machen, weil Teile der Einkünfte unbesteuert werden. Jetzt kommt von der anderen Seite, kommt man daher und sagt, nee, ist alles ganz anders. Das ist ja gar keine sozusagen Freistellung. Also hochspannend ist, finde ich, den Gedanken. Und vor allem wirft es natürlich dann Folgefragen auf. In welchen Konstellationen habe ich eine Steuerbefreiung, die vielleicht der Atomisierung noch zugänglich ist? In welcher Konstellation ist es was anderes? Also da finde ich den Gedanken wirklich hochspannend und außerdem auch noch erwähnenswert, dass natürlich auch zur Frage der Verrechnung mit Verlusten, die jetzt hier im BfH-Urteil auch in der Rechtsprechung jetzt finden, vielleicht so, glaube ich, erstmalig, weiß ich jetzt aber gar nicht, die sich auch im BMF schreiben, so Subject-to-Tax-Klausel auch wiederfinden. Also auch dort scheint das jetzt ein bisschen zu schließen. Auf jeden Fall, glaube ich, ist es hilfreich und zukünftig ist dann immer die Frage, was ist jetzt eine Freistellung an der Stelle oder was ist eine, wie heißt das, Steueraufwendung, die da gegeben werden, sowas, glaube ich, der Begriff, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ronald, was sagst du dazu?
Ja, also das Urteil ist natürlich im Ergebnis zutreffend. Die Frage ist, ob man das nicht hätte mindestens mal zusätzlich auch noch anders begründen können, weil ja die Vorinstanz, nochmal zur Erinnerung, hat das ja gelöst, indem sie gesagt hat, der Methodenartikel sieht ja eine Freistellung, also nur unter der Bedingung vor, dass eine tatsächliche Besteuerung von Einkünften vorliegt. Und der 50d Absatz 9 Satz 4 sagt ja seit 2017, dass dieser Begriff tatsächliche Besteuerung von Einkünften auch als tatsächliche Besteuerung von Einkunftsteilen zu lesen ist, also eine Atomisierung der Subject-to-Tax-Klausel in dem DBA vorsieht. Und da war natürlich immer streitig, was sind denn jetzt eigentlich Einkunftsteile? Eigentlich ursprünglich kommt das ja aus dem Gedanken, BfH-Urteil aus 1997, meine ich, 1.127.95, da hat der BfH mal gesagt, so im Grunde, wenn ich so eine Betriebsstätte habe, da kommen jetzt mehrere Einkunftsströme an, also die Einkunftsquelle ist die Betriebsstätte wenn da jetzt mehrere Einkunftsströme ankommen, dann reicht es aus, wenn das sozusagen zum Teil besteuert ist, dann sind die Betriebsstätteneinkünfte insgesamt besteuert. Und da wollte man eigentlich, glaube ich, ran, dass man gesagt hat, ich habe eine Betriebsstätte, da kommt jetzt ein Einkunftsstrom A, Zins, und ein Einkunftsstrom B, Lizenz an. Und wenn da irgendwie eins von diesen beiden Teilen dieser Betriebsstätteneinkünfte unbesteuert ist, dann will man insofern nachversteuern in Deutschland oder die Freistellung nicht gewähren. Hier haben wir ja einen Fall, ich habe jetzt sozusagen die Einkunftsquelle ist der Arbeitslohn, und der Umstand, dass sozusagen durch diese pauschale Regelung im Grunde von jedem Euro Arbeitslohn nur 70 Cent einbezogen werden, da hätte ich schon mal gesagt, dass es gar kein separater Einkunftsteil ist, diese 30%, die da unbesteuert bleiben. So gesehen ist das Urteil, wie gesagt, im Ergebnis richtig, nur man hätte es vielleicht sogar mit dem 50d9 Satz 4 begründen können, was natürlich jetzt dadurch nicht entschieden ist, muss man ehrlicherweise sagen, weil die Begründung sie halt sehr stark auf diese, ich sag mal, Aufwandsbezogenheit der Steuerfreistellung abstellt. Was ist jetzt mit so Fällen, die auch im BMF-Schreiben, Arne, du hattest es gesagt, angesprochen sind, wenn ich sage, ich habe irgendwie eine Betriebsstätte, da werden Zinsen vereinnahmt und es gibt eine sozusagen einnahmebezogene Steuerbefreiung. Also keine aufwandsbezogene Steuerbefreiung, die dann rechtstechnisch an den Einnahmen irgendwie ansetzt, sondern ich habe tatsächlich einfach eine Steuerfreistellung von Einnahmen. Ob das dann schon Einkunftsteile sind, ich glaube das ehrlicherweise nicht, aber man muss auch zugeben, zur Wahrheit gehört, entschieden ist das, glaube ich, mit dem Urteil des 6. Senats hier noch nicht.
Mhm. Gut, okay, dann schauen wir mal, wie das da weitergeht. Nicht entschieden heißt, dass wir die Rechtsprechung noch vielleicht ein bisschen weiter beschäftigen. Ronald, dann haben wir noch einen letzten Teil 2002 ASCG. Da wollten wir auch noch mal jetzt hier eine Entscheidung des BfH präsentieren. Ganz spannend. Frage, Beherrschung. Was heißt das im Rahmen des 2002 ASCG? Was war denn da der Sachverhalt?
Genau, also 2002 ASDG ist ja sozusagen die Hinzurechnungsbesteuerung für ausländische Betriebsstätten beziehungsweise über Personengesellschaften gehaltene ausländische Betriebsstätten als Annexregelung für die Hinzurechnungsbesteuerung. Und bei der Hinzurechnungsbesteuerung, mal zur Erinnerung, ist ja vollkommen klar, da gibt es drei Tatbestandsmerkmale: passive Einkünfte, Niedrigbesteuerung und Beherrschung. Und die Frage war immer, was ist eigentlich bei Beteiligung an Personengesellschaften, die ja im internationalen Steuerrecht immer anteilige Betriebsstätten vermitteln, muss ich da eigentlich auch die Beherrschung prüfen? Oder sage ich, naja, ich beherrsche sozusagen immer meine anteilige Betriebsstätte automatisch? Und da hat jetzt der BfH entschieden, in Line mit der Vorinstanz und auch der herrschenden Meinung, allerdings entgegen der Meinung der Finanzverwaltung, 1002 AEA SDG 2023, hat der BfH jetzt gesagt, man muss auch die Beherrschung prüfen. Das heißt also für den 2002, weil der ja sozusagen eine Regelung ist, die Umgehung der HZB vermeiden soll, muss man jetzt eben nicht nur passive Einkünfte und Niedrigbesteuerung prüfen bei Beteiligung über Personengesellschaften, sondern eben auch die Beherrschung an dieser Personengesellschaft. Das ist erstmal, glaube ich, eine gute Nachricht. Allerdings muss man zur Wahrheit auch sagen, wo man immer ein bisschen aufpassen muss, dass man jetzt zu früh die Sektkorken knallen lässt, wenn man einen Fall hätte, wo bereits ein abkommensrechtlicher Aktivitätsvorbehalt anwendbar ist und der einfach nur auf 8 Absatz 1 ASDG verweist und sagt, zum Beispiel, wenn die Einkünfte passiv sind im Sinne von 8.1 oder wie in der Verhandlungsgrundlage einfach eine Liste passiver Einkünfte enthält, da kommt es natürlich auf die Beherrschung nicht an, weil im DBA-Recht ist es ja völlig klar, dass da Beteiligung an Personengesellschaften wie eigene Betriebsstätten behandelt werden. Das heißt, wenn man Fälle hat mit DBA-Aktivitätsvorbehalten, muss man vorsichtig sein, weil dann hätte ich ja schon gar keine Freistellung nach dem DBA, sodass 2002 gar nicht griffe. Also das heißt, da muss man immer gucken, wie ist die konkrete DBA-Situation ausgestaltet. Was aber, glaube ich, ganz wichtig ist, zumindest mal für die Gewerbesteuer hilft das Urteil definitiv, weil 7 Satz 8 Gewerbesteuergesetz ja eine fiktive Prüfung der Hinzurechnungsbesteuerung vorsieht, mit der Folge, dass man im letzten Endes hier genauso vorgeht und sagt, ich prüfe die Beherrschung und wenn die nicht vorliegt, dann bin ich eben zumindest mal definitiv aus der Gewerbesteuer raus nach dem Urteil. Noch zwei Anmerkungen. Das Urteil betraf den Beherrschungstatbestand vor Attat-Umsetzungsgesetz. Es gibt ja einen deutlich ausgeweiteten Beherrschungstatbestand nach Attat-Umsetzungsgesetz. Da muss man immer also im Sachverhalt gucken, ob man nicht in einen dieser gemeinsam mit nahestehenden Personen oder abgestimmten Verhalten oder sonst wie über Personengesellschaften, dass man da irgendwie doch in die Beherrschung rutscht. Und zu guter Letzt, und dann bin ich auch durch, Es gibt ja noch den 13. AStG, noch gibt es ihn, der ja ohne Beherrschung auskommt. Und den würde ich ja im 20.2-Kontext und auch im 7-Satz 8-Kontext ja auch prüfen müssen. Der wird ja hoffentlich abgeschafft. Die Daumen sind gedrückt, aber man muss eben immer ganz genau gucken, wie ist die konkrete Situation, was für Einkünfte werden erzielt, habe ich einen 13 ASTG-Fall, einen 7 ASTG-Fall, um am Ende zu entscheiden, ob mir das Urteil hilft oder eben noch nicht.
Ja, vielen Dank, Ronald. Also irgendwie sinnvoll ist es, dass Beherrschung erforderlich ist für den Grundtatbestand außerhalb des 13. Es steht ja auch im Gesetz drin, hätte ich jetzt mal gesagt. Ne? So gesehen ist es eigentlich nur richtig angewendetes Recht. Ich meine, klar, eine Personengesellschaft vermittelt eine Betriebsstätte, aber es ist letztlich immer noch so, dass ich auch rechtlich nicht auch zugreifen kann. Ne? Christian, also auch bei Personengesellschaften gibt es Verträge, wo ich nicht jederzeit mich an die Gewinne sozusagen herantasten kann. Und ich glaube einfach, das ist hier die These, der Gesetzgeber geht mit einer Gleichstellung eben los. Er hat auch die Prüfung, ich sage mal, Tatbestand nicht so aufgebaut, dass ich so tun müsste, was wäre, wenn es eine Kapitalgesellschaft wäre. Da habe ich auf jeden Fall die Beherrschung. Also ich glaube, die Entscheidung ist einfach so nachvollziehbar und richtig. Und da gibt es eben dann noch einen Unterschied zwischen einer Gesellschaft und einer Betriebsstätte. Ne? Christian, wie siehst du das?
Es gibt einen Unterschied zwischen einer Gesellschaft und Betriebsstätte, absolut. Die Frage ist, ob das zu dem wunderbaren Dauerbrenner AOA und dass ich dann wiederum für Gewinnermittlungszwecke eine Betriebsstätte wie eine separate Gesellschaft behandeln muss, also dass ich da die Betriebsstätte zur selbstständigen Gesellschaft hypothetisiere. Das heißt, ja, rechtlich betrachtet ist da natürlich ein absoluter Unterschied. Von der Gewinnermittlung stelle ich es gleich. Und dann können wir natürlich auch die Frage stellen, was sind daraus für Folgerungen abzuleiten? Ich glaube, das muss man in dem Kontext auch nochmal reflektieren.
Also von daher ist es an der Stelle ein schöner Abschluss unserer heutigen, unserer heutigen Folge. Ja, dann würde ich sagen, bleibt nochmal uns, dass wir uns ganz herzlich für alle treuen Hörerinnen und Hörer bedanken, die immer sich hier einschalten. Vielen lieben Dank. Wir kriegen auch immer wieder, wenn wir unterwegs sind auf welchen Tagungen, werden immer wieder darauf angesprochen oder auch ansonsten von anderen Interessierten. Es freut uns immer sehr vom Feedback. Hoffen wir auch einfach, dass wir auch weiterhin hier so ein bisschen den Geschmack aller treffen. Wenn Vorschläge existieren, wie man das anders machen kann, nehmen wir die auch immer sehr gerne entgegen. Wir verabschieden uns jetzt wirklich in die Sommerpause. Ich habe es, glaube ich, zweimal schon mindestens angekündigt. Das ist das dritte Mal. Das zeigt übrigens auch, wenn man urlaubsreif ist, wenn man so häufig sich schon darauf also freut. Also jetzt endgültig wirklich die letzte Folge. Wir sind dann nach der Sommerpause zurück und haben da nochmal, ich glaube, drei Ausgaben, Kerstin, wenn ich es richtig sehe, bevor wir zu unserer 100. Ausgabe kommen. Das ist richtig, drei, ne? Drei und dann kommen wir zur 100. Der Endspurt und zur 100. Wenn jetzt einige denken, zum Glück sind sie dann weg, müssen wir leider enttäuschen. Wir werden also weiter online bleiben und holen uns dann sogar noch Verstärkung. Mehr will ich jetzt gar nicht verraten, aber wir werden eine 100. Folge auch sozusagen aufsetzen, die hoffentlich auch die 100 Folgen entsprechend gebührt, aber auch ein bisschen Blick in die Zukunft richtet. Wir haben, also mehr darf ich jetzt gar nicht sagen, sonst verrate ich schon viel zu viel. Also die 100. Ausgabe lohnt es sich, hoffentlich anzugucken.
Ja. Die nächste Sommerpause ankündigen. Also wenn du dann wiederum ankündigst, dass es die letzte Folge ist, dann hat die Erholung in der Sommerpause nicht geklappt. Aber ich bin gespannt, was dann kommt.
Auf jeden Fall. Also ich werde mich bemühen, dass ich dann wieder gut erholt hier am Mikro sitze. Prima. Also von daher vielen Dank. Und diesmal enden wir wirklich punktgenau auf die 30 Minuten. Das ist auch noch nicht so häufig vorgekommen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir nach der Sommerpause frisch erholt, hier etwas frisch servieren. Besten Dank. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.